Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Wir wollen uns heute mit dem Stromausfall beschäftigen, den wir am 28. April in Spanien und Portugal, also der Iberischen Halbinsel, beobachten konnten. Da ist ja mittags großflächig der Strom ausgefallen. Und Ursache ist tatsächlich immer noch nicht ganz klar, auch wenn da viele Begründungen durchs Internet geistern, was die Ursache gewesen sein könnte. Ganz klar ist es nicht. Wir wollen uns in der heutigen Folge mal angucken, was ist überhaupt passiert, was wissen wir im Moment zu dem Ausfall, was sind so die technischen Hintergründe und wie hat auch dann der Vorgang funktioniert, um das Stromnetz wieder hochzufahren. Das, wie gesagt, gucken wir uns in dieser Folge mal etwas genauer an. Ja, erste Frage ist ja eigentlich, warum erst jetzt? Ne? Denn wir sind jetzt schon im Mai und man hätte doch, eigentlich bietet sich ja so ein Podcast-Format wunderbar an, sehr schnell zu reagieren auf solche Ereignisse. Und ich habe das auch sehr intensiv verfolgt. In den sozialen Medien geht natürlich dann sofort das große mediale Feuerwerk los. Wenn man mal guckt auf den Portalen und Seiten der Energie- und Netzexperten, war da viel Zurückhaltung. Liegt einfach daran, dass es jetzt keine klare Ursache gab, dass irgendwo eine Leitung eine Störung hatte oder ein technischer Defekt oder sowas. So dass ich auch da gedacht habe, erstmal abwarten, mal gucken, was sich so ergibt, was die Expertinnen und Experten zu dem Vorgang sagen. Es ist Stand heute auch immer noch nicht geklärt. Das wird wahrscheinlich noch länger dauern, bis das klar ist. Kommen wir gleich noch zu, was die Ursache waren, warum Spanien und Portugal fast 24 Stunden gebraucht haben, um das Stromnetz dann wieder hochzufahren. Was ist passiert? Am 28. April, an dem Montag, ist mittags um 12:30 Uhr, also 12.30 Uhr, innerhalb von wenigen Sekunden das spanische und portugiesische Netz zusammengebrochen. Also Spanien hängt natürlich an Frankreich und die Portugiesen hängen am Ende der Iberischen Halbinsel am spanischen Stromnetz. Es ist dort zu einer Entkopplung des Netzes gekommen, also der Trennung von Spanien und Frankreich, sodass das spanische Netz dann zusammengebrochen ist, innerhalb von wenigen Sekunden einen flächendeckenden Stromausfall gegeben hat. Das ist ein Ereignis, das ist sehr, sehr selten in Europa, dass wir also wirklich einen großen, regional übergreifenden Stromausfall haben, dass ein ganzes Land sich abkoppelt und dann es zum Stromausfall kommt. Der letzte wirklich ganz große Stromausfall, den wir in Europa hatten, war im November 2006. Also das ist jetzt schon fast 20 Jahre her. Da kam es quer durch Deutschland, gab es quasi den Riss, so kann man es wirklich bezeichnen, zwischen dem Netz, was dann im südwestlichen Teil lag, und der Nordosten Europas, die waren dann getrennt. Dann hatten wir noch im Balkan, Griechenland. Die Region war dann nochmal so eine dritte Netzregion. Das ist abends um 22 Uhr passiert. Ursache war da ein Kreuzfahrtschiff, was über die Ems gefahren ist. Und da gab es dann eine technische Störung bei Übertragungsleitungen. Ansonsten haben wir tatsächlich in Europa so ein Großereignis nicht mehr. Aber die wenn, dann waren die immer regional begrenzt. Also das waren dann schon größere Teile von Ländern. Aber in Berlin gab es mal einen größeren Stromausfall 2019. Wir haben im Münsterland mal einen Stromausfall gehabt. Das war dann, weil durch Schneemengen, das war 2005, durch viel Schnee sind dann Leitungen, also Hochspannungsleitungen gerissen. Aber auch das ist jetzt schon 20 Jahre her. Ansonsten haben wir in Europa quasi keine großen, flächendeckenden Ausfälle. Wenn, dann kommt es, ist die Ursache in der Regel Sturm, das haben wir 2023 gehabt, in der Bretagne insbesondere, da waren 1,2 Millionen Haushalte ohne Strom. Aber man merkt schon daran, das ist ein Ereignis, und wenn man diese mediale Aufmerksamkeit so ein bisschen beobachtet, kann man denken, oh Gott, das ist was jetzt häufig passiert oder auch künftig uns häufiger erwarten kann. dem ist erstmal nicht so. Also das ist nicht zu erwarten. Wir haben zwar eine sehr komplexe Maschine, das europäische Stromverbundnetz, aber das haben wir auch ziemlich gut im Griff, muss man ganz klar sagen. Also die Qualität der Stromversorgung ist sehr hoch. Was passiert, sind immer so sehr kleine regionale Stromausfälle, die sich auf einzelne Straßenzüge, Stadtteile beziehen. Aber wirklich, dass ein ganzes Land oder zwei Länder jetzt, wie in dem Fall, Stromausfall haben, ist sehr selten. Deswegen gucken wir uns das mal an. Also was ist passiert? Am 28. April, es gab Störungen im Stromnetz. Die haben dazu geführt, dass sich auf der einen Seite die Verbindung zwischen Spanien und Frankreich, die Stromleitung, dass die gekappt wurden, auch aus Schutzgründen. Das heißt, da fehlte die Verbindung und auch der Austausch, die Sicherung des Netzes in Spanien. Gleichzeitig konnte Spanien dann die Änderung der Frequenz nicht auffangen, sodass es dann innerhalb von wenigen Sekunden zur Abschaltung von Erzeugern kam, das Stromnetz zusammengebrochen ist. Was ist so jetzt die dahinterliegende Systematik? Also wie funktioniert die Stabilisierung des Netzes? Vielleicht da gehen wir da mal drauf ein, um das einmal nochmal zu rekapitulieren. Also wir haben ein europäisches Verbundnetz, da sind im Prinzip alle europäischen Länder angeschlossen. Das ist auch gut und wichtig so, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass ein großes Netz einfach eine viel bessere Möglichkeit hat, Störungen auszugleichen, sich gegenseitig zu unterstützen, zu stabilisieren. Denn die Aufgabe oder eine der zentralen Aufgaben ist es für die Übertragungsnetzbetreiber, also die Netzbetreiber, die Unternehmen, die für die überregionale Stromverteilung verantwortlich sind, 50 Hertz bereitzustellen. Das heißt, wir haben 50 Hertz Wechselstrom in unserem Netz. Kommt halt historisch aus der Entscheidung, machen wir Gleichstrom oder Wechselstrom. Man hat sich dann früh während der ersten Phase der Stromnetze auf Wechselstrom geeinigt. Das hat natürlich was mit rotierenden Massen zu tun. Wie erzeugen wir Strom? Etwas dreht sich. Wir haben durch Induktion, also wenn sich ein Metall im Magnetfeld dreht, können wir Strom induzieren. Das heißt, es entsteht Strom, wenn wir das halt entsprechend machen, mit 3000 Umdrehungen pro Minute. Das ist ja die Rotationsgeschwindigkeit von diesen Generatoren. Erzeugen wir entsprechend Strom. Und der Vorteil ist auch, wenn wir diesen Wechselstrom haben, können wir sehr leicht auch diesen Wechselstrom nutzen, um wieder Dinge in Rotation zu versetzen, also Maschinen anzutreiben. Das ist ja auch das, was wir machen wollen. Also hat dann einfach praktische Gründe. Gibt auch ein paar Nachteile. Verluste sind höher. Wir haben also eine Phasenverschiebung. Wir haben so Blindleistung. Aber will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Es gibt aber auf jeden Fall ein paar Nachteile. So, diese Übertragungsnetzbetreiber sind jetzt dafür verantwortlich in Europa, diese 50 Hertz zu halten und, das ist ganz wichtig, die Erzeugung und den Verbrauch im Einklang zu halten. Das ist das Entscheidende, damit diese Frequenz bei 50 Hertz stabil ist. Wir müssen zu jedem Zeitpunkt die Erzeugung und den Verbrauch decken. Also die müssen also deckungsgleich sein. Das heißt, wenn wir jetzt in Deutschland einen bestimmten Bedarf haben, muss der natürlich in diesem Moment gedeckt werden. Und das haben wir dann auch in Europa. Das sind typischerweise, also die Last in Europa, das ist so etwas, so, ich sag mal rund 300 Gigawatt. Das ist also die momentane Last, die wir tagsüber haben. Nachts fällt sie dann ab, weil wir natürlich dann nachts weniger Verbrauch haben. Da sind wir dann bei etwas 220, 230 Gigawatt Last. So, die müssen wir in Europa entsprechend bereitstellen. Im Winter ist natürlich ein bisschen mehr, kann dann auch mal auf 320 Gigawatt draufgehen. Aber das ist so die Bandbreite. So, jetzt müssen Erzeugung und Verbrauch zu jedem Zeitpunkt ausgeglichen sein. Das heißt, wir brauchen Energieerzeugungsanlagen. Das sind fossile Kraftwerke, Kohle, Gas, Kernkraft, aber dann auch die regenerativen, Wasserkraft, Photovoltaik, Wind. Die müssen halt diese Leistung bereitstellen und ins Netz einspeisen. Gibt es da Abweichung von diesem Wert, dann greifen die Netzbetreiber ein, regeln die Kraftwerke, also Regelkreis. Das heißt also, wenn die Frequenz sinkt, heißt es, wir haben zu wenig Energie im Netz. Es wird mehr Energie rausgezogen aus dem Netz als reingesteckt. Dann sinkt die Frequenz, also quasi ein Energiegleichgewicht, was herrschen muss. Umgekehrt, wird mehr Energie ins Netz gegeben, als herausgezogen wird, dann muss das Netz reagieren energetisch, dann steigt die Frequenz. So, diese Frequenzsteigerung, das ist relativ einfach. Wenn wir zu viel Energie im Netz haben, was machen wir? Wir speisen weniger ein. Wir regeln die Kraftwerke. Das geht mit allen Kraftwerken, also sowohl Kernkraft, Kohle, Gas. Aber natürlich auch die Erneuerbaren können wir runterregeln. Das ist kein Problem. Die andere Variante ist etwas aufwendiger. Wenn also mehr Strom aus dem Netz herausgezogen wird, als reingegeben wird, dann müssen wir Kraftwerke hochfahren. Das geht bei konventionellen Kraftwerken etwas einfacher. Kohle, Gas, Kernkraft können wir also mehr oder weniger schnell rauf und runter fahren. Bei der Erneuerbaren geht es natürlich nicht. Also wenn die auf ihrer vollen Leistungsfähigkeit laufen, geht nicht mehr. Und wir hängen natürlich da davon ab, wie sind die Wetterverhältnisse, haben wir genug Wind, haben wir genug Sonnenschein. Das ist die entscheidende Komponente. Und dann haben wir noch die Wasserkraft, Biomasse oder Bioenergie. Und auch das wird dann künftig ein immer größer werdendes Thema werden, die ganzen Speicher. Im Moment halt primär Pumpspeicherkraftwerke, die wir gut regeln können, die auch genau dafür eingesetzt werden. Oder alternativ natürlich dann künftig die Batteriespeicher. Das beobachten wir tatsächlich schon in Kalifornien, in den Vereinigten Staaten. Also das ist jetzt die Aufgabe, die die Netzbetreiber haben. Jetzt haben wir also ein Band um diese 50 Hertz. In dem Frequenzband müssen alle Maschinen laufen und auch die Kraftwerke funktionieren. Das ist ein Band von 0,2 Hertz. Das heißt also zwischen 50,2 und 49,8 Hertz. Dazwischen darf die Frequenz schwanken, ohne dass es irgendwelche technischen Probleme gibt. Gibt es davon eine Abweichung, dann greift der Netzbetreiber ein. Das ist teilweise automatisiert, teilweise muss dann eingegriffen werden. Von außen, wenn die Frequenz steigt über diese 50,2 Hertz, dann kann man halt Kraftwerke runterregeln, um dann wieder in das Frequenzband zu kommen. Das ist einfach. Der andere Weg ist etwas schwieriger. Rutschen wir unter die 49,8 Hertz, dann wird die sogenannte Momentanreserve aktiviert. Das sind also Reservekraftwerke, die im, ich sage mal etwas lapidar, im Standby-Betrieb laufen. Beziehungsweise das sind dann Kraftwerke, die laufen nicht auf 100%, sondern nur auf, ich sag mal, 95% ihrer Leistung. Und wenn man noch mal ein bisschen, in Anführungszeichen, Feuer braucht, dann gibt man noch mal ein bisschen Gas und kann dann dort noch mal ein bisschen Leistung ins Netz geben, um die Frequenz wieder in Richtung 50 Hertz zu treiben. Sollte das nicht ausreichen, das heißt also, wenn die Frequenz unter 49 Hertz fällt, dann wird in drei Stufen, gibt es einen Lastabwurf. Das heißt, man versucht dann auf der anderen Seite, wenn wir nicht Energie reingeben können oder Leistung reingeben können, versuchen wir Leistung wegzunehmen. Das heißt, wir schalten große Verbraucher ab. Das muss bezahlt werden natürlich. Da gibt es Unternehmen, die sagen, wir machen damit. Wenn ihr uns abschaltet, kein Problem, wollen wir Geld für bekommen. Wenn das nicht ausreicht, unter 48 Hertz, führt es dann dazu, dass sich Kraftwerke dann auch abschalten, weil die einfach die Turbinen dann nicht darauf ausgelegt sind, nicht mit ihren 3000 Umdrehungen pro Minute zu arbeiten, sondern mit weniger. Dann gibt es Schutzmechanismen. Und wenn die Frequenz noch weiter fällt, dann haben wir irgendwann einen Stromausfall und dann bricht im Prinzip innerhalb von wenigen Sekunden alles zusammen. Das Netz ist aus. In der Vergangenheit war da die Steuerung relativ, also einfach will ich nicht sagen, aber etabliert. Na, wir haben ja Schwungmassen, das heißt, also oder rotierende Massen. Das heißt, wenn also Kraftwerk, Dampfkraftwerke drehen sich ja die Turbinen und die Generatoren. Das heißt, dort steckt sowieso in dieser Rotation Energie mit drin und diese Rotation kann man ein bisschen anpassen, um entsprechende Leistung ins Netz zu bringen über das Trägheitsmoment. Das war relativ gut machbar. Bei Kohlekraftwerken, Steinkohle, Braunkohle, bei Kernkraftwerken als Dampfkraftwerke geht das relativ gut. Die sind halt träge, aber solche ganz kurzen Momente können die halt auch ihre Rotation entsprechend anpassen. Bei Gaskraftwerken, die sind ja gerade dafür prädestiniert, dass bei der Verbrennung von Erdgas man sehr schnell reagieren kann. Das haben wir auch bei Wasserkraftwerken. Auch da ist eine Rotation, die Turbine, die sich dreht. Und was wir jetzt halt immer mehr in den Netzen haben, das war dann auch ein Punkt, der dann als mögliche Ursache genannt wird für als Grund für den Stromausfall Photovoltaik und Wind. Denn diese Systeme haben keine rotierenden Massen. Jetzt kann man sagen, Moment, also Photovoltaik ist klar, da machen wir aus Gleichstrom Wechselstrom mit den Wechselrichtern. Da ist natürlich nichts rotiertes, aber das Windrad dreht sich doch. Ja, ist richtig, aber das Windrad dreht sich nicht, oder der Generator dreht sich nicht mit 3000 Umdrehungen pro Minute, sondern, also da haben wir, weiß ich, 10, 15, 20 Umdrehungen pro Minute. Das, was dann in dem Windrad oder Windenergieanlage passiert ist, dass dieser Strom, der entsteht, nochmal transformiert wird auf 50 Hertz über entsprechende Umrichter. Auch da haben wir keine rotierenden Massen. Und da ist jetzt so die Sorge, die Vermutung, das wird der Grund gewesen sein, warum wir das Netz nicht stabilisieren konnten. So einfach ist es nicht. Ja, das ist anders und auch schwierig, kommen wir nachher noch zu. Könnte ein möglicher Grund sein. Das heißt, so funktionieren die Stromnetze. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Also, wenn wir die Frequenz um ein Hertz verändern wollen im europäischen Verbundnetz, entspricht das einer Leistung von 20 Gigawatt. Das heißt also, wir können nicht mal eben schnell die Frequenz rauf und runter machen. Wenn es da zu Unterschieden kommt, führt das sehr schnell. Also da steckt richtig viel Kraftwerksleistung hinter. Das darf man nicht vergessen. Wenn man dort also Änderungen durchführen möchte, haben wir echt viel Leistung, viele Kraftwerke, die dann europaweit und eingreifen. Man muss natürlich auch bedenken, das hat natürlich auch was mit Entfernung zu tun, mit dem Stromtransport und so weiter. Also da steckt schon einiges an Leistung hinter. Was ist jetzt in Spanien passiert? Also das ist jetzt so Grundlagen des Stromnetzes. Wie das funktioniert, ich verlinke in den Shownotes nochmal die Podcast-Folge, wo ich dann nur über die Stromnetze spreche. Dann geht es dann noch um Spannungshaltung und Qualität und so weiter. Verlinke ich nochmal in den Shownotes. Wer dann nochmal genauer reinhören will, wie Stromnetze in Europa funktionieren, kann sich da gerne nochmal reinklicken. Also wir haben jetzt in Spanien mittags um 12:30 und Spanien heißt auch immer direkt mit auch Portugal, aber Spanien ist da der entscheidendere Faktor, haben wir einen Ausfall des Netzes innerhalb von wenigen Sekunden, muss man tatsächlich sagen. Was man beobachtet in den Messungen, und das ist halt das auch da wieder das Schöne, man sieht das sehr genau in den Messdaten. Also wir haben um 12.32 Uhr und 57 Sekunden, also so genau kann man es beobachten, gab es einen ersten Abfall von Leistung. Das war ein Frequenzsprung von 0,025 Hertz, also noch nicht so viel, und zwar europaweit. Das kann man jetzt umrechnen, wie viel Gigawatt da war. Also da ist irgendwas passiert. Und dann kam es relativ schnell danach zu weiteren Erzeugungsleistungsverlusten. Also wir sind jetzt bei 12 Uhr und dann 32 Minuten, 57 Sekunden, erster Verlust von Erzeugerleistung. Dann kam es, das sind so knapp 19 Sekunden später, gab es nochmal einen Verlust von Leistung. Wir sind immer noch im Frequenzband, was zulässig ist. Wir starten bei 50 Hertz, wir fallen ein bisschen runter, sind jetzt immer noch bei 49,9 Hertz. Dann, jetzt sind wir bei 12.33 Uhr, 16 Sekunden, gab es den zweiten Abfall von Produktionsleistung. Dann gab es nochmal einen dritten, das war dann 1,3 Sekunden später. Und dann fällt die Frequenz weiter. Nochmal 1,6 Sekunden später verliert Spanien die Verbindung nach Frankreich. Das heißt, die Übertragungsnetzleitungen zwischen Spanien und Frankreich werden gekappt. Dann bricht die Frequenz ein. Wir sind dann schon bei 49,75 Hertz, also unter den 49,8, sodass es da entsprechende Gegenmaßnahmen geben muss. Und da sind wir um 12.33 Uhr und 19 Sekunden. Dann nochmal 1,2 Sekunden später um 12.33 Uhr und 20 Sekunden bricht das Netz zusammen. Das ist das, was passiert ist. Man beobachtet auf der anderen Seite die Frequenz im übrigen Teil Europas. Auch da sehen wir diese Veränderungen. Also wer mag, auch da Link in den Shownotes. Wir sehen die in Deutschland die Frequenz, die sich dann zu dem Zeitpunkt verändert hat. Da fallen wir runter von 50 Hertz auf 49,85 Hertz. Also ne, dieser Effekt hat sich durch komplett Europa durchgezogen. Das konnte man also da genau beobachten, dass es also eine Störung im Netz gab. Aber im europäischen Teil, also Frankreich und dann Richtung Osten, Nordosten und Südosten, gab es halt auch Frequenzschwankungen, aber nicht so große. Das konnte dann auch sehr schnell kompensiert werden, diese Ausreißer. Weil Spanien aber dann vom Netz getrennt war, kam es zum vollständigen Netzausfall. Das sind dann quasi die Schutzmechanismen. Naja, und dann in so einem Moment geht es halt darum zu schauen, wie kann man dann das Netz wieder hochfahren. Und das hat dann 24 Stunden gedauert, bis dann das komplette Netz in Spanien und Portugal wieder vollständig hergestellt war. In anderen Regionen Europas haben wir keine Ausfälle gehabt. Aber klar, ne, dann fällt der Strom aus und wer das von zu Hause kennt, wenn da mal, ich sag mal, der Ortsnetztrafo ausfällt oder man zu Hause mal den Stromausfall hat, gerne abends, also noch ohne Strom, ist schon doof. Ne? Also unser modernes Leben beruht auf elektrischer Energie und dann funktioniert kein Licht, kein Kühlschrank, keine Heizung, auch keine Wasserversorgung, da brauchen wir Pumpen dafür, also wenn die ausfallen. Das ist schon hinreichend unglücklich, um es mal so auszudrücken. Und da muss man gucken, wie man damit zurechtkommt. Ne? Keine Züge fahren, die Fahrstühle sind ausgefallen und so weiter. Also da hängt sehr, sehr viel dran. In den Krankenhäusern in Spanien greifen in dem Moment natürlich Notstromaggregate, um den Betrieb weiter aufrechtzuerhalten. Auch das geht nicht ewig, aber die können einige Stunden überbrücken. Das wird natürlich auch regelmäßig überprüft, damit da solche kritische Infrastruktur weiter betrieben werden kann. Klar, im Krankenhaus sagt man dann auch sämtliche Operationen ab und solche Dinge. Aber der lebenserhaltende Betrieb geht natürlich weiter. Keine Frage. Ja, jetzt haben wir also diesen Stromausfall. Wenn man sich da die Daten anguckt, also auch da der Verweis auf die Webseite Energy Charts, Link in den Shownotes, sieht man noch alle, da gab es doch noch Last. Also wir haben kurz vor dem Ausfall, mittags war Spanien ungefähr bei 25 Gigawatt Last, ne, war so viel auch Austausch mit den Nachbarn, also mit Frankreich, in dem Moment. Der ist natürlich dann komplett weggebrochen, das heißt auch dieses stabilisierende Element fehlte. Und wenn man sich jetzt die Daten anguckt, stellt man fest, huch, da sind ja noch 10 Gigawatt Last gewesen, obwohl der Stromausfall war. Auch man sieht noch, dass die Photovoltaikanlagen auch noch einspeisen. Das ging dann ungefähr, wenn man sich jetzt die Daten mal im Netz anguckt, bei Energy Charts, also selbst um 4 Uhr nachmittags ungefähr, stellt man fest, auch da war noch PV und Wind und auch Last. Das sind alles Schätzungen gewesen. Also die Daten sind noch nicht aktualisiert vom spanischen Übertragungsnetzbetreiber. Da muss man noch jetzt drauf warten. Also diese Daten, da sind auch viel Schätzungsdaten dabei. Also bei Photovoltaikanlagen, man hat halt überhaupt gar keine Informationen über die kleinen Dachanlagen. Diese Erzeugung wird geschätzt auf Basis von solarer Einstrahlung etc. Und die Daten werden dann in diese Dateninformationssysteme überspielt. Deswegen scheint es so, als ob in Spanien Teile nur ausgefallen sind, aber es war das komplette Netz war weg und es hat jetzt 24 Stunden gedauert, bis es wieder hochgefahren werden konnte. Auch da gibt es fertige Mechanismen, die man da hat. Also tatsächlich, womit geht man rein in die Netze? Was stabilisiert die Netze? Also einmal sind es Pumpspeicherkraftwerke, die sind die einen, die dann dazu genutzt werden, um das Netz wieder hochzufahren. Und zwar auch da macht man es natürlich so, man muss ja wieder diese Bilanzierung zwischen Erzeugung und Verbrauch haben, dass man Netzteile, kleinere Regionen hochfährt, dann den Verbrauch hochfährt und parallel die Erzeugung hochfährt. Das ist schon ein etwas komplizierterer Vorgang. Das macht man typischerweise mit Pumpspeicherkraftwerken. Da hat man also in Spanien entsprechende Systeme genutzt. Gleiches mit den Gaskraftwerken. Also auch die hat man genutzt, weil die halt relativ gut regelbar sind, dass man da, das ging dann um 4 Uhr nachmittags los mit den ersten Kraftwerken, dass man die dann zugeschaltet hat, Netzteile hochgefahren und dass man dann nach einigen Stunden dann fast wieder im Regelbetrieb war, basierte dann primär auf den Gaskraftwerken in dem Moment. Also die haben die Hauptlast getragen, weil man dann in dem Zuge die im Nachgang dann auch die übrigen Kraftwerksarten wieder einsetzen kann. Dann kommt natürlich tagsüber irgendwann die Photovoltaik dazu, die dann die Gaskraftwerke abgelöst hat. Das war also der Weg. Und ja, das Netz erstmal stabilisiert hat. Es hat tatsächlich, kommen wir gleich auch noch ganz kurz zu, deutlich länger gedauert. Die Kernkraftwerke haben keinen Beitrag geleistet. Also die sind, Spanien betreibt noch Kernkraftwerke. Wir sind noch nicht ausgestiegen, anders als wir. Es gibt, es waren jetzt zu dem Zeitpunkt vor dem Stromausfall, waren 4 Blöcke in Betrieb. Die sind dann mit Stromausfall in den Notstrombetrieb übergegangen und haben sich also abgeschaltet vom Netz, haben also auch nicht zur Stabilisierung beigetragen. Mittlerweile sind alle Kernkraftwerke wieder am Netz. Kommen wir gleich noch zu, was da die Ursache ist. So, jetzt ist natürlich die Frage, was ist der Grund? Was ist passiert? Wir haben ja schon gerade gesagt, da gibt es halt verschiedene Ideen, die durchs Netz geistern. Erst war von Cyberangriffen die Rede. Das konnte verneint werden. Es sind keine technischen Störungen gewesen. Es sind jetzt auch nicht irgendwelche Photovoltaikanlagen ursächlich gewesen. Die werden ihren Beitrag geleistet haben. Wegen dieser Schwungmasse. Das heißt, die meisten Anlagen sind noch technisch nicht ausgestattet, um netzstabilisierend zu wirken. Moderne Photovoltaikanlagen, große Freiflächenanlagen können das. Also auch Windenergieanlagen sind netzdienlich. Die können auch Netze hochfahren. Das geht. Die älteren Anlagen haben das nicht. Das ist halt ein Problem, aber auch das ist nicht ursächlich. Was man beobachtet, und das ist ein ganz interessanter Effekt, wenn man sich sehr genau die Frequenzen anguckt, stellt man fest, es gab vor dem Ausfall gab es hochfrequente Schwingungen im Netz. Das heißt also, dass die Netzfrequenz, die ja 50 Hertz sein soll, da gab es Abweichung von 0,1 Hertz nach oben und unten, das ist schon ein großer Schwung, und zwar mit einer sehr schnellen Änderung. Das heißt, da gab es irgendeine sehr hochfrequente Variation des Stromnetzes. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn ich jetzt, wenn man so ein Springseil hat, ich binde das eine Ende an Geländer oder an die Wand irgendwie, dann kann ich ja quasi mit, wenn ich einmal meine Hand hoch und runter bewege, kann ich ja quasi Wellen erzeugen. Ist ja nichts anderes als Schwingung. Und wenn ich das schneller mache, dann habe ich halt hochfrequente Schwingungen. Wenn ich das sehr schnell mache, dann habe ich halt viele kleine Wellen. Und was wir jetzt beobachten, ist, dass es vor dem Ausfall, und zwar jetzt Minuten, einige Stunden vorher, gab es diese hochfrequenten Schwingungen, zusätzlichen Schwingungen im Netz, die natürlich nicht gut sind. Also die führen einfach dazu, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwelche technischen Geräte, irgendeine Störung im Netz führt dazu, dass es sehr hochfrequente Schwingungen gibt, die das Netz sehr stark belasten. Und wenn dann diese Frequenz, das hat nur wenige Minuten gedauert, in der Zahl, das war von 12.19 Uhr bis 12.22 Uhr, gab es diese starken Schwingungen. Das heißt, die Netzfrequenz hat sich innerhalb von wenigen Sekunden, ist die dann von 49,9 auf 50,1 Hertz und wieder runter. Also so groß war die Schwankung. Das ist natürlich eine Belastung schon für die Geräte. Woher das kommt, ist unklar. Das gab es schon mal. So einen Effekt, den hatten wir zum Beispiel am 1. Dezember 2016, hat man auch da schon mal so eine Oszillation beobachtet in verschiedenen Regionen in ganz Europa. Da ist es nicht zum Ausfall gekommen. Hier haben wir jetzt einen Ausfall gehabt. Was der Grund dafür ist, wissen wir nicht. Das ist unklar und das wird auch noch dauern. Also damals die Untersuchung dieses Effektes im Jahr 2016, das hat also dann die ENTSO-E, also die Europäische Netzbehörde, dann analysiert. Das hat ein halbes Jahr gedauert, bis der Bericht vorlag. Ich verlinke den auch gerne nochmal in den Shownotes, wer sich da mal einlesen will, was da passiert ist. Ich verlinke auch nochmal den Vortrag von Fraunhofer ISE zu dem Thema. Die haben auch mal einen kurzen Überblick dazu gegeben, wer da nochmal reinklicken will, auch in die Folien reinklicken möchte. Also das wird noch dauern, bis wir die Ursache haben. Also alle Vermutungen, die da so getätigt werden, die im Netz so rumgeistern, sind alles Mutmaßungen. Wir können beobachten, es gab diese Oszillationen, also diese starken Schwankungen im Netz, die dann dazu geführt haben, dass es irgendwann zur Auslösung von Schutzmechanismen gab und dann ging es relativ schnell, dass das Netz zusammengebrochen ist. Warum, wissen wir nicht. Dass das Netz zusammenbricht, das war dann einfach eine Kaskade. Da fehlten stabilisierende Elemente. Dazu zählen sicherlich in dem Moment dann auch die Solaranlagen, die nicht so gut stabilisieren können wie Dampfkraftwerke. Ja, das ist halt so. Was wir brauchen in Zukunft, sind dann sogenannte netzbildende Wechselrichter, also Wechselrichter, die auch in der Lage sind. Und diese Wechselrichter haben wir dann in den Photovoltaikanlagen und Windenergieanlagen, die das Netz bilden können, also selber auch ein Netz hochfahren können. Die haben wir heute so flächendeckend noch nicht. Technisch geht das, müssen wir natürlich anpassen und es wird natürlich auch etwas komplizierter in der Steuerung, aber das ist technisch lösbar. Ein letzter Punkt noch zu den Kernkraftwerken, wo man sagen kann, ja gut, aber die Spanier, die haben zwar keine Kohlekraftwerke mehr, ein bisschen Gas lief, aber warum konnten denn die Kernkraftwerke nicht eingreifen und warum waren die Kernkraftwerke auch dann so spät erst am Netz? Ja, das liegt einfach daran, die Kernkraftwerke in Spanien, also Baujahre 80, der 80er Jahre, also 81 bis 88, die Anlagen reagieren auf Netzstörungen, so sind sie aufgebaut durch Schnellabschaltung. Also das heißt, die fahren runter, trennen sich vom Netz und schalten dann von wenigen Sekunden auf einen Dieselnotstrom um einfach natürlich diese Kernreaktion, diese ganzen Kühlmechanismus aufrechtzuerhalten, nehmen Energie aus ihren Turbinen raus, aber um das Kernkraftwerk zu sichern, gibt es dann halt mit Dieselnotstrom gibt es dann so einen Notbetrieb. Die spanischen Reaktoren können nicht den Schwarzstart, so heißt das, wenn man ein Netz, was ausgefallen ist, wieder hochfährt, der Schwarzstart, das geht mit den spanischen Reaktoren nicht. Also der spanische Netzbetreiber RAE greift erstmal auf Wasserkraft und Gasturbinen zurück. Nuklearanlagen, die sind jetzt erstmal in so einem sicheren Abschaltzustand, so lange, bis die Spannung stabil ist, bis die Frequenz passt und dann werden die hochgefahren. Das dauert dann mindestens mal 12 Stunden. Das heißt also, was passiert bei den spanischen Kernreaktoren? Die brauchen also mal mindestens 4 Stunden eine stabile Fremdeinspeisung. Dann müssen die Notstrombatterien aufgeladen werden. Also es müssen Tests gefahren werden. Ist die Kernkraftanlage noch in Ordnung? Gab es vielleicht irgendwelche Störungen oder Schäden? Sodass das typischerweise einen halben bis einen ganzen Tag dauert, also 12 bis 24 Stunden, bis man dann die Reaktorleistung stufenweise hochfahren kann. Da unterschiedlich auch das ging, geistert so ein bisschen durchs Netz. Unsere ehemaligen deutschen Kernkraftwerke waren anders aufgebaut. Die konnten tatsächlich auch netzstabilisierend wirken, können auch ein bisschen, also können das Netz stützen, können also auch einen Inselbetrieb machen, können beim Netzausbau helfen. Das heißt, die Blöcke können wesentlich schneller hochgefahren werden und sind nach wenigen Stunden, wären deutsche Kernkraftwerke wieder am Netz. Auch das wieder so ein bisschen das Gemecker, was man dann so oft hört. Ach, hätten wir mal die deutsche Kernkraft noch. Ja, die Diskussion erübrigt sich. Die spanischen Kernkraftanlagen waren nicht dafür ausgelegt für diese Netzstabilisierung. Das muss anders laufen, deswegen nutzen die Spanier, wie gesagt, die Wasserkraft und die Gaskraftwerke. So machen wir das in Deutschland natürlich typischerweise auch. Denn wir brauchen auch bei einem Dampfkraftwerk, brauchen wir externe Energie, um die wieder hochzufahren. Die brauchen Strom, damit sie anlaufen. Das geht dann mit Notstromaggregaten, dass man dann entsprechend das Netz schrittweise wieder hochfährt. Also das vielleicht nur zur Ergänzung, was die Kernkraftwerke angeht. Heißt jetzt also, Summa summarum, wenn wir das mal zusammenfassen, Netzausfall am 28. April. Das war eine Verkettung von Ereignissen, die in ihrer Folge zu einem Stromausfall führen mussten. Also das waren die Schutzmechanismen haben alle gegriffen. Man konnte nicht schnell genug eingreifen, das Netz stabilisieren, insbesondere als dann die Trennung von Spanien und Frankreich erfolgte, war eine Stabilisierung so nicht mehr möglich, weil es dann zu einem Kaskadeneffekt kommt, der dann die Netztrennung oder zu einer Netztrennung führt. Ursache ist unklar, das wird untersucht, das muss man verstehen, das will man verstehen, das wird aber noch dauern. Also da muss man jetzt die Daten auswerten, also vor allem, wo kommen diese Schwankungen her im Stromnetz, diese hochfrequenten Änderungen der Frequenz, die man tatsächlich in ganz Europa beobachten konnte, ist nicht in dieser hohen Amplitude, das heißt also dieser Schwankung von plus minus 0,1 Hertz, aber da sieht man tatsächlich, selbst in Lettland, also am anderen Ende des europäischen Verbundnetzes, konnte man diese hochfrequenten Schwingungen beobachten, die wir da um 12.20 Uhr hatten, also eine gute Viertelstunde oder rund eine Viertelstunde vor dem Ausfall, hat sich das ganze europäische Netz gezogen. Ursache unklar und alle, die sagen, wir wissen es, die wissen es nicht. Also vor allem alle die, die keine Netzexperten sind. Auch da muss man mal genau darauf achten, welche Menschen erzählen dort Dinge. Ich selber weiß es auch nicht. Ich bin auch kein Stromnetzexperte. Ich kenne mich zwar damit aus, aber so, da muss man schon richtig tief einsteigen, muss die Mechanismen in den Stromnetzen sehr genau verstehen. Also da müssen wir wirklich abwarten. Gucken wir uns vielleicht nochmal in einem halben Jahr an, was die Ursache war, wenn dann der entsprechende Bericht vorliegt vom spanischen Übertragungsnetzbetreiber und von der europäischen Behörde, um zu verstehen, was die Ursache war, um auch daraus zu lernen für die Zukunft. Denn, und das ist jetzt dann der Abschluss auch der heutigen Folge, wir stellen unser europäisches Netz um von Dampfkraftwerken, also konventionell fossil, Kohle und Kernkraft, mit rotierenden Massen hin zu einem System, was primär auf Wind und Photovoltaik basiert. Und diese beiden Systeme haben halt keine rotierenden Massen im konventionellen Sinne, sodass wir dort andere Mechanismen brauchen zur Netzstabilisierung. Und zweite Herausforderung ist natürlich, wir haben viele kleine Anlagen statt wenige groß. Das heißt, die Regelung ist natürlich auch komplizierter. Auf der anderen Seite, durch die regionale Verteilung haben wir eine ganz andere Qualität der Stabilisierung des Netzes. Also auch da gibt es natürlich Vorteile. Wir brauchen aber entsprechende intelligente Systeme, um uns dort anzupassen. Das ist technisch möglich und auch überhaupt kein Problem. Man muss es halt nur mitdenken. Und auf dem Weg sind wir jetzt gerade. Denn auch das ist, denke ich, ganz wichtig. Wir haben in Deutschland und in Europa eines der sichersten und also ausfallsichersten Stromnetze der Welt. Wir haben wirklich nur wenige Minuten im Jahr an Störungen in Deutschland. Das sind also unter 13 Minuten bezogen auf die auf einen Einzelletztverbraucher. Das ist nichts. Ne? Also 13 Minuten pro Jahr, und das ist auch der Durchschnitt. Also, und wenn, dann sind es meistens kleine regionale Ausfälle auf Mittelspannungsebene. Das ist ein ganzes Übertragungsnetz, wie in Spanien ausfällt, ist unwahrscheinlich. Da gerne auch nochmal der Blick in die USA. Ich verlinke auch das nochmal. Das Netz, wenn man auch immer sagt, ja, aber die Amerikaner, ist doch alles toll. Naja, also wenn man da mal regelmäßig reinguckt, die Amerikaner haben viel größere Probleme mit der Netzstabilisierung, mit Stromnetzausfällen. Also da ist auch, hat eine deutlich schlechtere Qualität, also in Größenordnung schlechter als in Europa. Also wir haben eine sehr gut funktionierende Stromversorgung. Wir haben sehr gute Mechanismen zur Stabilisierung und im Störungsfall für eine schnelle Wiederherstellung der Energieversorgung. Das ist ganz wichtig. Und wir haben jetzt in Spanien gesehen, diese Mechanismen greifen auch. Es funktioniert im Rahmen der Möglichkeiten. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also von daher, wir wissen, dass wir nichts wissen. Wir können erstmal nur beobachten. Sehr seltenes Ereignis. Es wird nicht der letzte große Stromausfall gewesen sein. Wir werden sicherlich in den nächsten Jahren denn immer mal wieder so ein seltenes Ereignis haben. Aber wie wir gesehen haben, also das letzte wirklich große ist jetzt 20 Jahre her. Und auch das vor 20 Jahren war menschliches Versagen am Ende des Tages. Also von daher ist die Gefahr, dass sowas wieder vorkommt, ist gegeben, ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Wenn, dann sind es äußere Einwirkungen, höhere Gewalt, Stürme, Orkane oder sowas, die dann einfach Stromleitungen kappen. Das ist die größte Gefahr, die wir haben. Also summa summarum, sichere Energieversorgung. Wir gucken uns an, was die Ursachen sind, das wollen wir verstehen. Man muss jetzt keine Angst haben, wenn sie zum Prepper werden und sich da tonnenweise Ravioli-Konserven in den Keller stellen, weil der nächste große Stromausfall droht. Das sind Untergangsszenarien, mit denen müssen wir nicht rechnen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.